Der Einzige, den er je fürchtete. »Er ist nicht fort!« schrie Harry. Er glaubte es nicht. Er wollte es nicht glauben. Noch immer kämpfte er mit all seiner Kraft gegen Lupin. Lupin hatte ja keine Ahnung. Hinter diesem Vorhang verbargen sich Menschen. Harry hatte sie flüstern gehört, als er das erste Mal diesen Raum betreten hatte. Sirius hielt sich versteckt. Er lauerte nur im Verborgenen. »Sirius! Sirius!« »Er kann nicht zurückkommen, Harry«, sagte Lupin mit brechender Stimme und mühte sich, Harry zu bändigen. »Er kann nicht zurückkommen, weil er...« »Er ist nicht tot!« brüllte Harry. »Sirius!« Rundum herrschte Bewegung. Zweckloses Durcheinander, weitere Flüche blitzten auf. Für Harry war es sinnloser Lärm. Die abgelenkten Flüche, die an ihnen vorbeiflogen, scherten ihn nicht. Nichts war wichtig, außer dass Lupin endlich aufhören sollte, so zu tun, als ob Sirius, der nur ein paar Schritte entfernt hinter dem alten Vorhang stand, nicht jeden Moment wieder auftauchen, sich das dunkle Haar aus dem Gesicht schütteln und mit Feuereifer erneut in die Schlacht stürzen würde. Lupin zerrte Harry vom Podium fort. Harry, der immer noch auf den Bogen starrte, war nun zornig auf Sirius, weil er ihn warten ließ. Aber noch während er kämpfte, um sich von Lupin zu befreien, erkannte ein Teil von ihm, dass Sirius ihn noch nie so lange hatte warten lassen. Sirius hatte immer alles riskiert, um zu Harry zu gelangen, ihm zu helfen. Wenn Sirius nicht mehr aus diesem Bogen auftauchte, obwohl Harry doch nach ihm schrie, als hinge sein Leben davon ab, dann war die einzig mögliche Erklärung, dass er nicht zurückkommen konnte, dass er wirklich... Dumbledore hatte die meisten verbliebenen Todesser in der Mitte des Raumes zusammengedrängt. Sie waren offenbar durch unsichtbare Seile außer Gefecht gesetzt. Mad-Eye Moody war zu der Stelle gekrochen, wo Tonks am Boden lag, und versuchte, sie wiederzubeleben. Hinter dem Podium drangen immer noch Lichtblitze, Stöhnen und Schreie hervor. Kingsley war losgestürmt und hatte Sirius' Duell mit Bellatrix wieder aufgenommen. »Harry!« Neville hatte sich eine Steinbank nach der anderen hinabgleiten lassen, bis dorthin, wo Harry stand. Harry sträubte sich inzwischen nicht mehr gegen Lupin, der seinen Arm dennoch zur Vorsicht festhielt.
»Harry, tut mir echt leid«,
sagte Neville. Seine Beine tanzten immer noch unkontrolliert.
»War dieser Mann, war Sirius Black ein Freund von dir?«
Harry nickte. »Hier«, sagte Lupin leise und richtete seinen Zauberstab auf Nevilles Beine. »Venite!« Der Fluch war aufgehoben. Nevilles Beine sanken zurück auf den Boden und hörten auf zu zucken. Lupins Gesicht war bleich.
»Suchen wir die anderen. Wo sind sie alle, Neville?«
Lupin kehrte dem Bogen den Rücken zu, während er sprach. Es klang, als würde ihm jedes Wort Schmerzen bereiten.
»Die sind alle dort drüben«,
sagte Neville.
»Ein Gehirn hat Ron angegriffen, aber ich glaube, es geht ihm gut. Und Hermine ist bewusstlos, aber wir konnten einen Puls fühlen.«
Hinter dem Podium ertönten ein lauter Knall und ein Schrei. Harry sah, wie Kingsley vor Schmerz schreiend zu Boden stürzte. Bellatrix Lestrange rannte Hals über Kopf davon, während Dumbledore sich blitzschnell umdrehte. Er schoss ihr einen Fluch nach, doch sie lenkte ihn ab. Sie war schon auf halber Höhe der Stufen. »Harry, nein!« rief Lupin, aber Harry hatte den Arm bereits seinem lockeren Griff entrissen.
»Sie hat Sirius getötet!« brüllte Harry. »Sie hat ihn getötet! Ich werde sie töten!«
Und schon war er losgestürmt und stolperte hastig die Steinbänke hoch. Leute riefen ihm etwas nach, doch es war ihm gleich. Vor ihm verschwand der wehende Saum von Bellatrix Umhang, dann waren sie wieder in dem Raum, wo die Gehirne schwammen. Über die Schulter hinweg schoss sie einen Fluch ab. Das Becken erhob sich in die Luft und kippte. Die übel riechende Brühe darin überflutete Harry, die Gehirne glitschten und rutschten über ihn und begannen ihn mit ihren langen bunten Tentakeln zu umspinnen. Doch er rief »Wingardium Leviosa« und sie flogen von ihm weg hoch in die Luft. Schlitternd und rutschend rannte er auf die Tür zu. Er sprang über Luna hinweg, die am Boden stöhnte, an Ginny vorbei, die sagte, »Harry, was?« Vorbei auch an Ron, der matt kicherte, und an Hermine, die immer noch ohnmächtig war. Er riss die Tür auf, die in die runde, schwarze Halle führte, und sah Bellatrix durch eine Tür auf der anderen Seite des Raums verschwinden. Vor ihr lag der Korridor, der zurück zu den Aufzügen führte. Er rannte. Doch sie hatte die Tür hinter sich zugeschlagen, und schon drehte sich die Wand. Abermals umgaben ihn Streifen blauen Lichts von den wirbelnden Leuchtern. »Wo ist der Ausgang?« rief er verzweifelt, als die Wand wieder rumpelnd zum Stillstand kam. »Wo geht es raus?« Der Raum schien auf seine Frage gewartet zu haben. Die Tür hinter ihm flog auf und vor ihm erstreckte sich der Korridor zu den Aufzügen, beleuchtet von Fackeln und leer. Er rannte. Vor sich konnte er einen Aufzug klappern hören. Er spurtete durch den Gang, wirbelte um eine Ecke und schlug mit der Faust auf den Knopf, um einen zweiten Aufzug zu holen. Rasselnd und polternd sank der Fahrstuhl immer tiefer. Die Gitter glitten auf. Harry stürzte hinein und hämmerte nun auf den Knopf mit der Aufschrift »Atrium«. Die Türen glitten zu und er fuhr nach oben. Er zwängte sich aus dem Aufzug, noch ehe die Gitter ganz geöffnet waren, und sah sich um. Bellatrix war schon fast am Telefonlift auf der anderen Seite der Halle, doch sie blickte zurück, während er auf sie zurannte, und feuerte einen weiteren Fluch auf ihn ab. Er duckte sich hinter den Brunnen der magischen Geschwister, der Fluch raste an ihm vorbei und traf die goldenen, schmiedeeisernen Portale am anderen Ende des Atriums, die wie Glocken erklangen. Es waren keine Schritte mehr zu hören. Sie war stehen geblieben. Er kauerte sich hinter die Statuen und lauschte.
Komm raus, kleiner Harry«,
rief sie mit ihrer gekünstelten Babystimme, die vom Parkettboden widerhallte.
»Wozu bist du mir sonst nachgerannt? Ich dachte, du wärst hier, um meinen lieben Cousin zu rächen.« »Das bin ich auch«, rief Harry,
und 20 geisterhafte Harrys rundum in der Halle schienen im Chor »Das bin ich auch, das bin ich auch, das bin ich auch« zu singen.
»Hast du ihn geliebt, kleines Potter-Baby?«
Hass stieg in Harry hoch, wie er ihn nie gespürt hatte. Er stürmte hinter dem Brunnen hervor und brüllte »Crucio«, Bellatrix schrie. Der Fluch hatte sie umgeworfen, doch sie krümmte sich nicht und kreischte nicht vor Schmerz, wie Neville es getan hatte. Sie war schon wieder auf den Beinen, außer Atem, und sie lachte nicht mehr. Harry duckte sich erneut hinter den goldenen Brunnen. Ihr Gegenfluch traf den Kopf des hübschen Zauberers. Er wurde heruntergerissen, schlug 6 Meter entfernt auf und riss lange Kratzer in den Holzboden.
»Hast noch nie einen unverzeihlichen Fluch benutzt, nicht wahr, Junge?« rief sie.
Ihre Babystimme war nun verschwunden.
»Du musst ihn auch wirklich so meinen, Potter! Du musst wirklich Schmerz zufügen wollen, es genießen! Gerechter Zorn wird mir nicht lange wehtun! Ich zeig dir, wie man's macht, ja? Ich erteil dir eine Lektion!«
Harry kroch vorsichtig um den Brunnen herum. Sie schrie
»Crucio!«
Und er war gezwungen, sich erneut zu ducken, weil der Arm des Zentauren, der den Bogen hielt, weggerissen wurde und krachend auf dem Boden landete, nicht weit vom Kopf des goldenen Zauberers entfernt.
»Potter, du kannst gegen mich nicht gewinnen«, rief sie.
Er konnte sie nach rechts gehen hören, als sie versuchte, ihn ins Visier zu bekommen. Er wich um die Statue herum vor ihr zurück und kaute sich hinter den Beinen des Zentauren nieder, sein Kopf auf einer Höhe mit dem des Hauselfen.
»Ich war und bin die treueste Dienerin des dunklen Lords. Ich habe die dunklen Künste von ihm erlernt, und ich kenne Flüche von solcher Kraft, gegen die du, jämmerlicher Wicht, nicht einmal hoffen kannst, anzukommen. Stupor«,
rief Harry. Er war bis zu der Stelle gekrochen, wo der Kobold strahlend zu dem nun kopflosen Zauberer aufblickte und hatte auf ihren Rücken gezielt, als sie um den Brunnen spähte. Sie reagierte so schnell, dass er kaum Zeit hatte, sich zu ducken.
»Protego!«
Der rote Lichtblitz, sein eigener Schockzauber, prallte gegen ihn zurück. Harry stolperte wieder hinter den Brunnen und ein Ohr des Kobolds flog durch den Raum.
»Potter, ich geb dir eine Chance«, schrie Bellatrix. »Gib mir die Prophezeiung, roll sie zu mir rüber und vielleicht schone ich dein Leben. Dann werden sie mich töten müssen, denn die Prophezeiung existiert nicht mehr!« brüllte Harry, und im selben Moment schoss ein brennender Schmerz über seine Stirn. Seine Narbe brannte wieder, und er spürte einen Zorn auflodern, der nichts mit seiner eigenen Wut zu tun hatte. »Und er weiß es!« sagte Harry und lachte so wahnsinnig wie zuvor Bellatrix. »Ihr lieber alter Kumpel Voldemort weiß, dass sie weg ist. Er wird ganz und gar nicht zufrieden mit ihnen sein.« »Was? Was redest du da?« schrie sie, und zum ersten Mal lag Angst in ihrer Stimme. »Die Prophezeiung ist zerbrochen, als ich versucht habe, Neville die Stufen hochzuziehen. Also, was glauben Sie, wird Voldemort dazu sagen?« Seine Narbe biss und brannte. Der Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen. »Lügner!« kreischte sie. Aber jetzt konnte er das Entsetzen hinter ihrem Zorn hören. »Du hast sie, Potter, und du wirst sie mir geben. Axio, Prophezeiung! Axio, Prophezeiung!« Harry lachte wieder, weil er wusste, dass es sie in Rage versetzte. Und der Schmerz in seinem Kopf schwoll so heftig an, dass er glaubte, sein Schädel könnte platzen. Er winkte mit seiner leeren Hand hinter dem einohrigen Kobold hervor und zog sie rasch wieder zurück, als sie einen weiteren grünen Lichtblitz auf ihn abfeuerte. »Da ist nichts!« rief er. »Nichts zum Herbeirufen! Sie ist zerbrochen! Und keiner hat gehört, was sie gesagt hat! Richten Sie das Ihrem Boss aus!« »Nein!« schrie sie. »Das ist nicht wahr! Du lügst! Ich hab's versucht! Ich hab's versucht! Bestraft mich nicht!« »Sparen Sie sich das Geschrei!« rief Harry und kniff die Augen zusammen, denn seine Narbe schmerzte fürchterlicher denn je. »Er kann sie von hier nicht hören!« »Kann ich nicht, Potter?« sagte eine hohe, kalte Stimme. Harry öffnete die Augen. Groß, dünn und mit schwarzer Kapuze. Das schreckliche, schlangenähnliche Gesicht weiß und ausgemergelt. Stachende, scharlachrote Augen mit Pupillenschlitzen. Lord Voldemort war in der Mitte der Halle erschienen und sein Zauberstab zielte auf Harry, der wie angefroren dastand. Völlig unfähig, sich zu bewegen.
»So, du hast meine Prophezeiung zerbrochen«,
sagte Voldemort leise und starrte Harry mit den gnadenlosen roten Augen an.
»Nein, Bella, er lügt nicht. Ich sehe die Wahrheit aus einem unwürdigen Geist zu mir aufblicken. Monate der Vorbereitung, Monate der Mühe und meine Todesser haben es zugelassen, dass Harry Potter erneut mein Vorhaben vereitelt.«
»Es tut mir leid. Ich wusste es nicht. Ich habe gegen den Animagus Black gekämpft«,
schluchzte Bellatrix und warf sich Voldemort zu Füßen, als er langsam näher trat.
Ihr solltet wissen!«
»Sei still, Bella!«
sagte Voldemort drohend.
»Zu dir komme ich gleich. Glaubst du, ich habe das Zaubereiministerium betreten, um mir deine wehleidige Entschuldigung anzuhören?«
»Aber, er ist hier! Er ist hier unten!«
Voldemort beachtete sie nicht.
»Ich habe dir nichts weiter zu sagen, Potter. Du hast mich zu oft verärgert und zu lange Zeit. Avada Kedavra!«
Harry hatte nicht einmal den Mund geöffnet, um Widerstand zu leisten. Sein Kopf war leer, sein Zauberstab nutzlos zu Boden gerichtet. Aber die kopflose, goldene Statue des Zauberers im Brunnen war plötzlich zum Leben erwacht, sprang von ihrem Sockel und landete krachend auf dem Boden zwischen Harry und Voldemort. Der Fluch prallte einfach von der Brust der Statue ab, als sie die Arme ausbreitete, um Harry zu schützen.
»Was?«
rief Voldemort und sah sich um. Und dann flüsterte er,
»Dumbledore!«
Harry blickte hinter sich. Sein Herz hämmerte. Dumbledore stand vor den goldenen Portalen. Voldemort hob den Zauberstab und noch ein grüner Lichtblitz jagte auf Dumbledore zu. Der wandte sich um und war mit einem Wirbeln seines Umhangs verschwunden. Sofort war er hinter Voldemort wieder aufgetaucht und deutete mit seinem Zauberstab auf die Überbleibsel des Brunnens. Die anderen Statuen erwachten zum Leben. Die Statue der Hexe rannte auf Bellatrix los, die schrie und Flüche abschickte. Sie prallten jedoch wirkungslos von der Brust der Statue ab, ehe diese sich auf Bellatrix stürzte und sie am Boden festhielt. Unterdessen hasteten der Kobold und der Hauself zu den Kaminen an den Wänden und der einarmige Zentaur stürmte im Galopp auf Voldemort los, der verschwand und neben dem Wasserbecken wieder auftauchte. Die kopflose Statue drängte Harry zurück, weg von dem Kampf. Dumbledore schritt auf Voldemort zu und der goldene Zentaur trabte um sie beide herum.
»Es war töricht, heute Nacht herzukommen, Tam«, sagte Dumbledore ruhig. »Die Auroren sind unterwegs.«
»Bis dahin bin ich verschwunden und du wirst tot sein«,
fauchte Voldemort. Er schleuderte Dumbledore einen weiteren Todesfluch entgegen, verfehlte ihn jedoch und traf stattdessen das Pult des Sicherheitsbediensteten, das in Flammen aufging. Dumbledore machte eine kleine Bewegung mit seinem Zauberstab. Die Kraft des Zaubers, der aus ihm strömte, war so gewaltig, dass Harry spürte, wie sich ihm die Haare sträubten, als er vorbeischuss, obwohl er von seinem goldenen Wächter abgeschirmt wurde. Diesmal war Voldemort gezwungen, aus dem Nichts einen leuchtenden silbernen Schild heraufzubeschwören, um ihn abzulenken. Der Zauber, was auch immer es war, fügte dem Schild keinen sichtbaren Schaden zu, doch vibrierte er nun mit einem tiefen, gongartigen Laut, einem Klang, der einen merkwürdig schaudern ließ.
»Du hast nicht die Absicht, mich zu töten, Dumbledore!«
rief Voldemort, und seine scharlachroten Augen über dem Schild verengten sich.
»Über solcher Brutalität erhaben, nicht wahr?
Wir beide wissen, dass es andere Wege gibt, einen Mann zu zerstören, Tom«,
sagte Dumbledore ruhig und schritt weiter auf Voldemort zu, als ob er nichts in der Welt zu fürchten hätte, als ob nichts geschehen wäre, das sein Schlendern durch die Halle unterbrochen hätte.
»Nur dein Leben zu nehmen, würde mich, offen gestanden, nicht zufriedenstellen.«
»Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Dumbledore«,
fauchte Voldemort.
»Das ist vollkommen falsch«,
entgegnete Dumbledore, der immer noch auf Voldemort zuging und so unbeschwert sprach, als ob sie die Angelegenheit bei einem Drink erörtern würden. Harry ängstigte es, ihn so dahinschreiten zu sehen, ohne Verteidigung, ohne Schild. Er wollte eine Warnung hinausschreien, doch sein kopfloser Wächter schob ihn immer weiter zurück zur Wand und vereitelte jeden Versuch, an ihm vorbeizukommen.
»Deine Unfähigkeit, zu begreifen, dass es Dinge gibt, die weit schlimmer sind als der Tod, war schon immer deine größte Schwäche.«
Hinter dem silbernen Schild flog ein grüner Lichtblitz hervor. Diesmal war es der einarmige Zentaur, der sich im Galopp vor Dumbledore warf, den Blitz zum Explodieren brachte und in 100 Stücke zerbarst. Noch bevor sie auf dem Boden gelandet waren, hatte Dumbledore seinen Zauberstab zurückgezogen und geschwungen wie eine Peitsche. Eine lange, dünne Flamme brach aus der Spitze hervor und schlang sich um Voldemort mitsamt seinem Schild. Für einen Augenblick schien es, als hätte Dumbledore gewonnen. Doch dann verwandelte sich das flammende Seil in eine Schlange, die ihren Griff um Voldemort sofort löste und sich wild zischend gegen Dumbledore wandte. Voldemort verschwand. Die Schlange erhob sich vom Boden zum Angriff bereit. Eine Stichflamme schoss genau über Dumbledore aus dem Nichts hervor, als Voldemort wieder erschien. Er stand auf der Sockelplatte inmitten des Beckens, wo eben noch die 5 Statuen gewesen waren. »Vorsicht!« schrie Harry. Doch während er schrie, flog ein weiterer grüner Lichtstrahl aus Voldemorts Zauberstab auf Dumbledore zu, und die Schlange griff an. Fawkes stieß vor Dumbledore herab, sperrte seinen Schnabel weit auf und schluckte den ganzen grünen Lichtstrahl. Er ging in Flammen auf und fiel zu Boden, klein, zerknittert und unfähig zu fliegen. Im selben Moment machte Dumbledore eine lange, fließende Bewegung mit seinem Zauberstab, und die Schlange, die im nächsten Augenblick ihre Giftzähne in ihn geschlagen hätte, flog hoch in die Luft und löste sich in einen dunklen Rauchschwaden auf. Und das Wasser im Becken stieg an und umschloss Voldemort wie ein Kokon aus geschmolzenem Glas. Einige Sekunden lang war Voldemort nur als dunkle, wogende, gesichtslose Gestalt zu erkennen, schimmernd und verschwommen auf dem Sockel, offensichtlich im Kampf gegen das, was ihn erstickte. Dann war er verschwunden und das Wasser fiel mit lautem Getöse zurück ins Becken, wo es heftig über die Ränder schwappte und sich über den Parkettboden ergoss.
»Ah!«
schrie Bellatrix. In der Gewissheit, dass es vorbei war, dass Voldemort beschlossen hatte zu fliehen, wollte Harry schon hinter seinem steinernen Wächter hervorrennen, aber Dumbledore brüllte, »Bleib, wo du bist, Harry!« Zum ersten Mal war Angst in Dumbledores Stimme. Harry begriff nicht, warum. Niemand war in der Halle außer ihnen. Die schluchzende Bellatrix lag immer noch unter der Statue der Hexe gefangen und der neugeborene Phönix Fawkes krächzte matt am Boden. Dann brach Harrys Narbe auf und er wusste, dass er tot war. Dies war ein Schmerz jenseits aller Vorstellungskraft. Ein Schmerz jenseits dessen, was man ertragen konnte. Er war nicht mehr in der Halle. Er war gefangen in den Fesseln einer Kreatur mit roten Augen, so festgebunden, dass Harry nicht wusste, wo sein Körper endete und der des Geschöpfs begann. Sie waren miteinander verschmolzen, aneinander gefesselt durch den Schmerz, und es gab kein Entkommen. Und als die Kreatur sprach, benutzte sie seinen Mund, so dass er in seiner Todesqual spürte, wie sein Kiefer sich bewegte.
»Töte mich jetzt, Dumbledore!«
Er war geblendet. Er starb, jede Faser schrie nach Erlösung und Harry spürte, dass die Kreatur ihn erneut benutzte.
»Wenn der Tod nichts bedeutet, Dumbledore, dann töte den Jungen!« »Lass den Schmerz aufhören«, dachte Harry. »Lass es zu, dass er uns tötet. Setz dem ein Ende, Dumbledore. Der Tod ist nichts im Vergleich hiermit. Und ich werde Sirius wiedersehen.«
Gefühle strömten in Harrys Herz, und die Fesseln der Kreatur lockerten sich, der Schmerz war verschwunden. Harry lag mit dem Gesicht am Boden, seine Brille war weg und er zitterte, als läge er auf Eis, nicht auf Holz. Und da waren Stimmen, die durch das Atrium hallten. Mehr Stimmen, als dort eigentlich hätten sein dürfen. Harry schlug die Augen auf und sah seine Brille neben der Ferse der kopflosen Statue, die ihn bewacht hatte, nun aber flach auf dem Rücken lag, zerbrochen und reglos. Er setzte die Brille auf, hob leicht den Kopf und erblickte Dumbledores Hakennase direkt vor seiner Nase.
»Alles in Ordnung mit dir, Harry?«
»Ja«, sagte Harry und schlotterte so heftig, dass er kaum den Kopf erhoben halten konnte.
»Ja«, »ich bin... Wo ist Voldemort? Wo... Wer sind all diese... Was ist...«
Das Atrium war voller Leute. Im Boden spiegelten sich die smaragdgrünen Flammen, die in den Kaminen entlang einer Wand aufgeludert waren. Ströme von Hexen und Zauberern traten aus ihnen heraus. Als Dumbledore ihn auf die Füße zog, sah Harry die kleinen goldenen Statuen des Hauselfen und des Kobolds, die einen geschockt blickenden Cornelius Fudge herbeiführten.
»Er war hier!«
rief ein Mann mit scharlachrotem Umhang und Pferdeschwanz und deutete auf einen Haufen goldenen Schutt auf der anderen Seite der Halle, wo nur Augenblicke zuvor noch Bellatrix eingeklemmt gelegen hatte.
»Ich habe ihn gesehen, Mr. Fudge. Ich schwöre, es war, du weißt schon wer. Er hat eine Frau gepackt und ist disappariert.« »Ich weiß, Williamson, ich weiß, ich habe ihn auch gesehen«, stammelte Fudge, der einen Schlafanzug unter seinem Nadelstreifenmantel trug und keuchte, als ob er gerade meilenweit gerannt wäre.
»Beim Bad des Merlin. Hier, hier, im Zaubereiministerium. Gütiger Himmel, kaum zu glauben. Herr Jemini, wie konnte das geschehen?«
»Wenn Sie hinuntergehen in die Mysteriumsabteilung, Cornelius«, sagte Dumbledore offensichtlich beruhigt, dass es Harry gut ging, und trat nun vor, so dass die Neuankömmlinge überhaupt erst bemerkten, dass er hier war. Einige von ihnen hoben den Zauberstab, andere blickten nur verdutzt. Die Statuen des Elfen und des Kobolds klatschten Beifall, und Fudge zuckte so heftig zusammen, dass seine puschenbewehrten Füße vom Boden abhoben.
»Dann werden Sie mehrere entflohene Todesser in der Todeskammer gefangen finden«, gefesselt mit einem Antidisapparierfluch und in Erwartung ihrer Entscheidung, was mit ihnen zu geschehen hat.
»Dumbledore«, keuchte Fudge außer sich vor Verblüffung.
»Sie, hier, ich...«
Hektisch blickte er sich im Kreis der Auroren um, die er mitgebracht hatte, und es hätte nicht deutlicher sein können, dass er drauf und dran war zu schreien, packt ihn.
»Cornelius, ich bin bereit, gegen Ihre Männer zu kämpfen und erneut zu gewinnen«,
sagte Dumbledore mit donnernder Stimme.
»Doch vor einigen Minuten haben Sie mit eigenen Augen den Beweis gesehen, dass ich Ihnen seit einem Jahr die Wahrheit gesagt habe. Lord Voldemort ist zurückgekehrt. Sie haben 12 Monate lang den falschen Mann gejagt, und es ist an der Zeit, dass Sie auf die Stimme der Vernunft hören.«
»Ich nicht, nun«,
stammelte Fudge und blickte umher, als hoffte er, jemand würde ihm sagen, was zu tun sei. Als dies niemand tat, sagte er:
»Nun gut, Dawlish, Williamson, gehen Sie hinunter in die Mysteriumsabteilung und schauen Sie nach. Dumbledore, Sie werden mir genauestens erklären müssen. Der Brunnen der magischen Geschwister. Was ist passiert?«
fügte er fast wimmernd hinzu und starrte auf den Boden, wo die Überreste der Hexen-, Zauberer- und Zentaurenstatue verstreut lagen.
»Das können wir erörtern, sobald ich Harry nach Hogwarts zurückgeschickt habe«, sagte Dumbledore.
»Harry! Harry Potter?«
Fudge wirbelte herum und starrte Harry an, der immer noch an der Wand neben der zerborstenen Statue stand, die ihn während Dumbledores und Voldemorts Duell bewacht hatte.
»Er? Hier?« sagte Fudge. »Warum? Was hat das alles zu bedeuten?«
»Ich werde Ihnen alles erklären«,
wiederholte Dumbledore,
»sobald Harry wieder in der Schule ist.«
Er ging vom Brunnenbecken zu der Stelle, wo der Kopf des goldenen Zauberers am Boden lag. Er richtete den Zauberstab auf ihn und murmelte:
»Portus.«
Der Kopf erglühte blau und bebte sekundenlang geräuschvoll auf dem Holzboden, ehe er wieder still dalag.
»Hören Sie, Dumbledore«,
sagte Fudge, als Dumbledore den Kopf aufhob und damit zu Harry zurückging.
»Sie haben keine Genehmigung für diesen Portschlüssel. So etwas können Sie nicht vor der Nase des Zaubereiministers machen. Sie...«
Seine Stimme brach, als Dumbledore ihn gebieterisch über seine Halbmondbrille hinweg ansah.
»Sie werden den Befehl erteilen, Dolores Umbridge aus Hogwarts zu entfernen«,
sagte Dumbledore.
»Sie werden Ihre Auroren anweisen, nicht mehr nach meinem Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe zu fahnden, so dass er an seine Arbeitsstätte zurückkehren kann. Ich werde Ihnen«,
Dumbledore zog eine Uhr mit 12 Zeigern aus der Tasche und warf einen Blick darauf.
»Heute Nacht, eine halbe Stunde meiner Zeit gewähren, in der wir, wie ich glaube, das, was hier geschehen ist, in allen wesentlichen Punkten erörtern können. Danach werde ich in meine Schule zurückkehren müssen, und wenn Sie weitere Hilfe von mir benötigen, sind Sie natürlich herzlich aufgefordert, mit mir auf Hogwarts in Kontakt zu treten. Briefe, die an den Schulleiter adressiert sind, erreichen mich gewöhnlich.«
Fudge glotzte verständnislos. Sein Mund stand offen und sein rundes Gesicht unter seinem zerwühlten grauen Haar wurde zunehmend rosa.
»Ich... Sie...«
Dumbledore kehrte ihm den Rücken zu.
»Nimm diesen Portschlüssel, Harry.«
Er streckte ihm den goldenen Kopf der Statue entgegen und Harry legte seine Hand auf ihn. Es kümmerte ihn nicht mehr, was er als nächstes tat oder wo es hinging.
»Wir sehen uns in einer halben Stunde«,
sagte Dumbledore leise.
»Eins, zwei, drei.«
Harry hatte die vertraute Empfindung, als ob ein Haken hinter seinem Nabel nach vorne gerissen würde. Der Parkettboden unter seinen Füßen war fort. Das Atrium, Fudge und Dumbledore waren allesamt verschwunden, und er flog dahin in einem Wirbelwind aus Farben und Klängen.